Mein Name ist Gerd Gigerenzer. Ich werde heute über digitale Risikokompetenz sprechen und über wer steuert unser Verhalten. Was ist digitale Risikokompetenz? Es ist die Fähigkeit, die Vorteile und die Gefahren von digitalen Produkten zu erkennen und auch der Wille, die Kontrolle selbst in der Hand zu behalten. Also es hat kognitive Komponenten und eben auch einen Entschluss, einen Willen, nämlich auch in dieser Welt nicht die Kontrolle wegzugeben. Das ist nicht jedermanns Sinn. Ich habe Ihnen hier ein Zitat von Eric Schmidt gebracht, als er noch CEO von Google war. Und er sagt, the goal is to enable Google users to be able to ask the question such as, what shall I do tomorrow? And what job shall I take? Im Wesentlichen bedeutet das, die Kontrolle aus der Hand zu geben und zu glauben, dass Google einen besser kennt als man selbst und bessere Entscheidungen trifft, als man selbst treffen würde. Ich werde heute über 4 Aspekte sprechen, die uns betreffen, wenn wir uns in einer Welt, die von Algorithmen bevölkert ist, nun bewegen. Das erste ist die Transparenz der Algorithmen. Das zweite die Qualität der Algorithmen. Das dritte das Überwachungspotenzial und am Ende noch Superscores. Was ich sage, beruht auf 2 Quellen. Das eine ist der Sachverständigenrat für Verbraucherfragen im Ministerium für für Justiz und Verbraucherschutz. Und hier haben wir ein Gutachten geschrieben über verbrauchergerechtes Scoring. Das kann ich im Einzelnen hier nicht ausführen, aber ich werde einige Beispiele rausgeben. Und das andere ist ein Buch, was gerade erschienen ist, über wie wir in einer digitalen Welt die Kontrolle behalten. Was mich in meiner Tätigkeit im Sachverständigenrat sehr verwundert hat, war, dass zwar viele Juristen nun sich mit Fragen der Transparenz von Algorithmen beschäftigt hatten, auch mit Diskriminierung, aber davon ausgingen, dass die Algorithmen zweifelsfrei Qualität zeigen und die Dinge können, die man verspricht. Aber ich möchte jetzt erstmal mit dem Thema Transparenz beginnen. Blackbox-Algorithmen sind das Gegenteil von Transparenz. Und seit etwa 10 Jahren haben wir Bestrebungen im Bereich von Justiz- und Polizeiarbeit Algorithmen einzuführen. Und vielleicht sollte ich beginnen mit einem allgemeinen Prinzip, das uns hilft zu erkennen, wann Algorithmen erfolgreich sind und wann sie das nicht sind. Das ist das Prinzip der stabilen Welt. Das bedeutet, dass wenn wir eine Situation haben, die stabil ist, die wohl definiert ist und wo das Morgen wie das Gestern ist, dann werden, das ist ideal für Algorithmen. Beispiel sind die großen Erfolge in Schach und Go. Das ist wohl definiert und hier funktionieren Algorithmen gut. Andere Beispiele sind Gesichterkennung, wenn Sie das Gesicht in einer stabilen Situation befindet. Wenn dagegen das Problem eines von Ungewissheit ist, das heißt, wo die Regeln nicht mehr gelten könnten morgen, wo Überraschungen passieren, insbesondere wird diese Unsicherheit durch menschliches Verhalten bedingt, dann haben komplexe Algorithmen ihre Schwierigkeiten und auch Big Data. Und die Vorhersage des Verhaltens von Angeklagten ist ein Beispiel dafür, für eine Situation von hochgradiger Ungewissheit. Und durch dieses Prinzip der stabilen Welt kann man hier schon erwarten, dass das Ganze nicht so gut funktionieren kann wie die Marketing-Hype der Firmen, die diese Blackbox-Algorithmen verkaufen, es behaupten. Also schauen wir uns mal Blackbox-Justiz an, die sich typischerweise mit Fragen beschäftigt, was ist die Wahrscheinlichkeit, dass der Angeklagte in den nächsten beiden Jahren wieder rückfällig wird. Und in den USA werden hierzu Blackbox-Algorithmen eingesetzt, die den Richter assistieren. Der bekannteste ist Compass. Und Compass verwertet angeblich 137 Merkmale. Aber der Algorithmus ist ein Geschäftsgeheimnis. Und weder der Richter noch der Angeklagte kann verstehen, warum der Angeklagte einen hohen Risikowert bekam. Nun haben Studien gezeigt, dass dieser Algorithmus etwa 35% falsche Vorhersagen macht, also falsch positive und falsch negative zusammen. Und das ist ziemlich vereinbar mit dem Prinzip der stabilen Welt. Die Frage ist aber, naja, das könnte immer noch gut sein, weil es ein schwieriges Problem ist. Aber eine andere Studie zeigt, dass sogenannte Amazon Mechanical Turk Workers, das sind Menschen, die sich ein paar Cents im Internet verdienen, um so wissenschaftliche Experimente als Versuchspersonen zu dienen und so weiter. Und denen hat man die Profile, jetzt nicht alle 137 Merkmale, sondern nur ein paar gegeben und hat sie für die Bewertung von vielen, vielen solchen wirklichen Fällen mit etwa $1 bezahlt und auch noch einen kleinen Preis dazu, wenn sie gut waren. Also man kann ausgehen, dass so schlecht bezahlte und unerfahrene Menschen, auf jeden Fall wesentlich schlechter abschneiden sollten als dieser gepriesene Algorithmus. Das war aber nicht der Fall. Und wenn man das Gesamturteil von je 20 Amazon-Workers nahm und einfach das Mehrheitsurteil war und wird die Person rückfällig oder nicht, dann hatte man sogar nur 33% falsche Vorhersagen. Zur Diskriminierung gibt es widersprüchliche Einschätzungen. Das hängt damit zusammen, es ist immer schwer, beim Blackbox-Algorithmus herauszufinden, nun, ob er diskriminiert oder nicht. Also hier haben wir ein Beispiel, wo wir in einer Welt sind, wo ein Algorithmus Vorhersagen macht für ein schwieriges Problem mit hochgradiger Ungewissheit. Es ist ein Blackbox-Algorithmus, niemand weiß, was da vor sich geht. Er wird dennoch verwendet, in diesem Fall in über 1 Million Gerichtsprozessen in den USA. Und obgleich er nicht besser funktioniert als völlig naive Leute und einen beträchtlichen Anzahl von falschen Vorhersagen hat. Stellen Sie sich mal vor, wenn Sie ein Richter wären und Sie denken, dass die Person, über die Sie jetzt richten, eigentlich eine Chance kriegen sollte und Bewährung bekommen sollte, aber der Compass-Score ist hoch, werden Sie dann noch Bewährung geben? Nun, wir wissen es nicht, aber viele Richter werden wahrscheinlich ab Nummer sicher gehen. Wenn die gleichen Richter hören würden, dass eine Gruppe von 20 Leuten, die nichts Besseres zu tun haben mit ihrem Leben als im Internet, für ein paar Cent Aufgaben zu lösen, der Meinung sind, dass der Angeklagte nun ein hohes Risiko darstellt, wird der Richter hören? Wahrscheinlich nicht. Also hier haben wir eine Interpretation, was passiert. In dem Moment, wo etwas als Kristallkugel aussieht und Blackbox ist, dann kann man sogar Experten beeindrucken, selbst wenn nachweislich Studien zeigen, dass das Ganze nicht besser ist, als was man schon hat. Eine ähnliche Situation ist mit Predictive Policing. Den 2012 hat das Chicago Police Department die Operation We Know Who They Are gestartet und innerhalb kürzester Zeit landeten etwa 400.000 Personen auf einer schwarzen Liste. Und als dann die RAND Corporation Jahre später untersuchte, ob diese Algorithmen nun die Anzahl der Straftaten reduziert hätten, fanden sie, dass dem nicht so der Fall war und schrieben ein vernichtendes Gutachten über das Ganze, was auch noch Unruhe in der Bevölkerung schaffte und Misstrauen gegen ein Urteil mit einer Blackbox-Algorithmen. Und daraufhin hat die im letzten Jahr das Chicago Department die Algorithmen, die Arbeit mit Predictive Policing eingestellt. Ein Jahr früher hat schon das Los Angeles Police Department die Operation Laser gemacht. Laser war ein Akronym, aber es wurde genommen, um die Vorstellung zu erwecken, dass man wie ein Chirurg mit Lasergenauigkeit nun die Verbrecher findet und sie identifiziert. Und so wurden 89% der Personen, die auf der schwarzen Liste landeten, die waren erstaunlicherweise nicht von weißer Hautfarbe. Und das Programm wurde ebenfalls wieder eingestellt. Was im Moment passiert ist, dass die kommerziellen Firmen, die diese Blackbox Predictive Policing Algorithmen verkaufen wollen, jetzt an Polizeidepartments und an Ministerien in der ganzen Welt an die Türen klopfen und ihre Algorithmen verkaufen und naive Beamte oder Polizeipräsidenten das Ganze einkaufen. Zum Beispiel mit Stand Anfang letzten Jahres befindet sich Predictive Policing Software in Bayern, Berlin, Hessen und Nordrhein-Westfalen im Einsatz und Niedersachsen und Sachsen wird es erprobt. Die Stadt, die wirklich ihre Hausaufgaben gemacht hat, war Hamburg. Dort hat man die Software getestet, statt sie zu kaufen, und gefunden, dass sie die Werbeversprechungen nicht erfüllt und sich dagegen entschieden. Also hier haben wir ein Beispiel für die Blackbox-Algorithmen, für das naive Glauben vieler Institutionen in die Wirksamkeit von Algorithmen unter Situation von Ungewissheit und die zugleich ein großer Marketing-Erfolg, wo man diese Algorithmen verkauft. Was ist die Alternative? Nun, in meiner eigenen Forschung untersuchen wir einfache Algorithmen, die zugleich auch transparent sind. Das ist die ursprüngliche Bedeutung von künstlicher Intelligenz, wo das I noch für menschliche Intelligenz stand. Das ist die Zeit, als Herbert Simon, Alan Newell und andere künstliche Intelligenz begründeten. Und das Programm war, dass man Experten untersucht, deren Heuristiken analysiert und diese dann in Computer programmiert und Computers smarter macht. Das ist das Gegenteil von dem heutigen Machine Learning. Und hier versucht man, das Wissen, was Experten haben, einzubringen und es zu formalisieren. Damit kann man unnötige Varianz zu finden. Und zugleich ist das Bewusstsein, dass in Situationen von Ungewissheit, im Gegensatz von stabilen Situationen, dass man unter Ungewissheit muss man die Algorithmen einfach machen. Nicht zu komplex. Das gilt nicht für Situationen, die stabil sind. Also wenn Sie einen tollen Schachalgorithmus machen wollen, dann machen Sie es komplex, benutzen Sie Big Data. Aber das gilt eben nicht der Fall, wenn man es zum Beispiel mit menschlichem Verhalten zu tun hat. Was Sie hier sehen, sind zwei Beispiele für das gleiche Problem. Die Vorhersage des Verhaltens von Angeklagten. Aber die sind jetzt völlig anders. Es ist kein Black Blackbox, sondern sie sind transparent. Es werden keine 137 Merkmale benutzt, sondern nur drei. Und die Merkmale sind Geschlecht, Alter, Vorstrafen. Und oben sehen Sie eine Struktur, die man als Entscheidungsliste bezeichnet, die auch in Machine Learning schon lange bekannt sind. Nur inzwischen sind viele Entscheidungslisten so komplex, dass sie eben nicht mehr transparent sind. Also da steht, wenn das Alter 18 bis 20 Jahre und das Geschlecht männlich, dann sage Haft voraus. Also dass die Person rückfällig wird und wieder in Haft binnen 2 Jahren kommt. Und so geht das weiter. Und dann nochmal 2 Konditionen und sonst sage keine Haft voraus. Das ist vollkommen transparent. Und hier kann man auch sehen, ob diskriminiert wird. Also zum Beispiel Hautfarbe geht nicht ein, aber die könnte natürlich korrelieren mit anderen Merkmalen. Aber das ist hier zumindest einfacher herauszufinden als bei 130 plus Merkmalen. Unten sehen Sie ein zweites Beispiel. Das ist das sogenannte Public Safety Assessment. Ebenfalls vollkommen transparent, aber es ist ein anderes Prinzip. Es ist keine Entscheidungsliste, sondern Punkteliste. Und die gleichen Merkmale, anhängige Klagen zur Zeit der Haft. Wenn ja, gibt es einen Risikopunkt. Frühere Verurteilung, wenn ja, gibt es einen Risikopunkt. Früheres Nichterscheinen, wenn ja, ein Risikopunkt und wenn öfters, dann mehr. Und das ist ebenfalls eine einfache, transparente, wir nennen es Heuristik, ja, oder ein einfacher Algorithmus. Und die Studien zeigen, dass unter Ungewissheit diese einfachen Algorithmen in der Regel genauso gut wie komplexe und oft besser sind. Aber vor allen Dingen sind sie auch transparent. Und es ist keine Kristallkugel. Man sieht, was man hat. Es gibt, hier habe ich noch ein Beispiel für einen transparenten Algorithmus. Und das sind die Telematik-Algorithmen. Und ich habe Ihnen hier den ersten mitgebracht, den ersten deutschen, den von Sparkasse Direktversicherung. Und was Sie hier sehen, es gibt 4 Merkmale. Also Sie Fahrweise, zu starkes Beschleunigen oder zu starkes Bremsen, Geschwindigkeitsübertretungen, Nachtfahrt und Stadtfahrt. Und dann gibt es 4 Gewichte, die sind alle offen. Merkmale und Gewichte sind klar. Damit kann man auch das Verhalten steuern. Wenn Sie zum Beispiel einen Schufa-Wert haben und die Schufa benutzt nicht transparente Algorithmen, dann wissen Sie nie wirklich, wie Sie sich nun verhalten sollten, damit Sie einen besseren Wert bekommen. Und wenn die Schufa klar sagen würde, was sind die Merkmale, dann können Sie sich danach richten. Also wenn Sie wissen, wenn Sie zu viele Kreditkarten haben, dann geht Ihr Wert runter, dann können Sie sich danach richten. Im Allgemeinen zeigt dieses Beispiel hier, dass es keinen Grund gibt, den Algorithmus zu verheimlichen. Es wird oft, als wir mit der Schufa gesprochen haben, da kamen die Argumente ja als Geschäftsgeheimnis. Na ja, gut, das ist ja gerade der Punkt. Im Sachverständigenrat wollten wir das Gesetz ändern, dass eben Geschäftsgeheimnisse nicht so wichtig sind, wie das Recht des Bürgers zu wissen, warum er oder sie einen negativen Wert hat. Und die Angst, dass der Algorithmus von anderen kopiert wird, na bitte, die Telematikfirmen haben das nicht. Und die Krankenbonussysteme haben auch diese Angst nicht. Das geht alles bestens. Und all diese Dinge, diese Geheimhalterei, die erinnert mich manchmal daran, an die Angst, dass andere rausfinden könnten, dass der eigene Algorithmus gar nicht so gut ist, wie das nun wie gern behauptet wird. Und hier ist ein weiteres Beispiel für das Problem von Transparenz. Also ich gehe noch mal zum ersten zurück. Im Sachverständigenrat haben wir die Empfehlung gemacht, dass alle Algorithmen die nun sensitiv sind, wie zum Beispiel Schufa, der Allgemeinheit offengelegt werden muss und nicht nur den entsprechenden Datenschützern, in diesem Fall in Hessen. Und ich möchte nur darauf hinweisen, dass der Bayerische Rundfunk herausgefunden hat, dass die entsprechenden Datenschutzbeauftragten für die Schufa sich inkompetent erklärt haben, die Algorithmen wirklich zu bewerten, und dann die Schufa eingesprungen ist und die Experten selbst gewählt hat oder selbst empfohlen hat und auch bezahlt hat. Also wir sind in einem Land, wo wir bei den Datenschützern immer noch zu wenig, ja, Leute aus dem Bereich der Informatik oder der Statistik haben, die das Ganze auch verstehen können. Nun, hier ist ein zweites wichtiges Beispiel für Nicht-Transparenz. Das Problem ist, dass wir heute trotz der Gesetze, die wir haben, zur uninformierten Einwilligung quasi gezwungen sind. Also wenn Sie die sogenannten Sign-in-RAP-Erklärungen lesen würden, also das heißt, durch Anmeldung an eine Webseite erklären Sie sich mit dem Vertrag einverstanden. Und eine Untersuchung zeigte, dass als man die Verträge, die rechtlich bindend sind, die Sie da eingehen, ohne das zu lesen, der 500 meistbesuchten US-Webseiten analysierte, dann waren davon fast alle auf dem Niveau der sogenannten 15. Klasse geschrieben. Fast alle heißt 498 von 500. 15. Klasse heißt, also in der Medizin gibt es eine Regel, dass eine Patienteneinverständniserklärung, die Sie unterzeichnen müssen, wenn Sie eine gefährliche Operation zum Beispiel machen, auf dem Niveau der 8. Klasse geschrieben sein soll, so damit jeder Bürger versteht, was gemacht wird. Und hier ist es auf dem Niveau der sogenannten 15. Klasse, das heißt akademischer Text, den die meisten Menschen nicht verstehen kann. Und hinzu kommt zu dieser unwürdigen Situation, dass die meisten Menschen es gar nicht verstehen können, was sie rechtlich einwilligen, selbst wenn sie sich die Zeit nehmen, dass eine weitere Studie zeigt, um alle Datenschutzerklärungen zu lesen, die der Durchschnittsbürger lesen müsste oder in die er einwilligt, würde man pro Jahr etwa 30 volle Arbeitstage benötigen. Das heißt, wir sind heute in einer Situation, wo der Gesetzgeber die Unternehmen schützt, nicht den Bürger schützt und es zulässt, dass der Nutzer nur eine Wahl hat, nämlich nicht zuzustimmen, also die Webseite nicht zu nutzen oder uninformiert einzuwilligen. Und wir haben im Sachverständigenrat hierzu eine Empfehlung genommen, den sogenannten One-Pager, dass die allgemeinen Geschäftsbedingungen sollten auf einer einzigen Seite mit maximal 500 Wörtern dargelegt werden und die Sprache für den Durchschnittsmenschen verständlich sein. Also 8. Klasse. Ein paar Firmen haben das umgesetzt, aber der Gesetzgeber noch nicht. Also das ist ein Beispiel für eine Situation, wo die Menschen zur uninformierten Einwilligung gezwungen werden, was eigentlich gegen das erste Gesetz in unserem Grundgesetz verstößt, nämlich der menschlichen Würde. Wir haben keine Wahl mehr. Und hier sind nochmal die Empfehlungen für die Score-Qualität, Datenqualität. Also, die Qualitätsanforderungen, die in unserem Bundesdatenschutzgesetz drinstehen, wenn Sie die mal lesen, ja, dann finden Sie solche Aussagen wie, dass ein mathematisch-statistisches Verfahren verwendet werden soll. Und dann ist es okay, der Algorithmen. Also die bloße Tatsache, dass ein mathematisch-statistisches Verfahren verwendet, überlappt überhaupt keine Aussage über Qualität, Transparenz oder irgendwas. Ja. Also hier wäre es ganz gut, wenn einige Juristen ein bisschen mehr Informatik oder Statistik studieren würden. Ein anderes Beispiel ist, was ganz naiv in unseren Gesetzen drinsteht, nämlich Ziel des Scorings. Und die Formulierungen, die erfassen die Wirklichkeit nicht. Also als Beispiel, man würde annehmen, dass bei Gesundheitsscores die Krankenkassen vergeben jene Verhaltensweisen, die besonders der Gesundheit nutzen, viele Punkte bekommen und diejenigen, die der Gesundheit schädlich sind, wenige Punkte bekommen. Nun, dem ist zum großen Teil nicht der Fall. Wir haben etwa 50 Krankenkassenanbieter untersucht und alle empfehlen zum Beispiel oder geben Punkte für Krebsscreening und die meisten Krebsscreenings, also Früherkennungen, sind in der wissenschaftlichen Untersuchung ist überhaupt nicht klar, ob es überhaupt einen Nutzen gibt für den Patienten und ob, wenn es einen gibt, ob der Schaden, etwa unnötige Operationen und unnötige Biopsien, nicht den geringen Nutzen überwiegt. Dennoch gibt jeder der Anbieter Punkte. Auf der anderen Seite wissen wir, dass eines der gesundheitsschädlichsten Verhalten Rauchen ist. Das wird aber von etwa 50 Anbietern nur von ungefähr 8 überhaupt berücksichtigt. Das heißt, das Scoring zielt oft anderen Zwecken als gesundes Verhalten zu belohnen, als besonders zu bestrafen, also anderen Zwecken als gesagt wird. Und dazu gehören Kunden zu binden und auch neue Kunden zu werben. Also unsere Empfehlung für die zum Thema Transparenz ist folgendes, dass die alle Anbieter von sensitiven Scoring, also sensitive Scoring heißt alles, was für das Leben von Menschen wichtig ist, dazu gehört Gerichts-, Polizei-Algorithmen, also und Schufa-Typ, also Kreditscoring-Algorithmen, volle Offenlegung gegenüber den Aufsichtsbehörden, das ist zum Teil schon der Fall, aber auch, das steht hier nicht, Aufsichtsbehörden, die kompetent sind, und das haben wir zu großen Teil nicht, und zum Zweiten eben auch Transparenz gegenüber Verbrauchern, und das haben wir noch nicht. Und hier haben ein Teil des Sachverständigenrats für Verbraucherfragen die Offenlegung wesentlicher Merkmale und deren Gewichtung verlangt. Und ich bin der Meinung, und zusammen mit Gerd Wagner, wir beide haben den Bericht federführend geschrieben, das ist zu wenig. Man soll alle Merkmale und deren Gewichtung offenlegen. Was ist der Punkt? Hier wieder Teile zu verheimlichen. Und es geht ja nicht darum, den Source Code offenzulegen. Damit kann der Verbraucher eh nichts anfangen. Sondern die Merkmale und deren Gewichtung, genau wie vorher bei dem Telematikbeispiel. Und vor allen Dingen, das Ganze muss verständlich sein. So, das war der erste Punkt, auf den wir zu sprechen kommen, Transparenz. Der zweite ist Qualität der Algorithmen. Wie gesagt, in den vielen Vorträgen, die ich halte oder auch in meiner Tätigkeit im Sachverständigenrat, hat mich immer wieder eines gewundert, nämlich das unkonditionale Vertrauen von vielen in die Allmacht von Algorithmen. Und hier ist das Kernprinzip, das ich vorhin kurz erwähnt habe, das Prinzip der stabilen Welt. Das hilft einem ganz allgemein zu erkennen, wo funktionieren Algorithmen und wo werden sie nicht funktionieren. Nämlich komplexe Algorithmen und Big Data arbeiten am zuverlässigsten in wohldefinierten, stabilen Situationen, in denen große Datenmengen zur Verfügung stehen. Und wie gesagt, Schach und Go sind Beispiele. Hier haben Menschen keine Chance, besser zu sein. Die menschliche Intelligenz hat sich dagegen entwickelt, um Ungewissheit zu bewältigen, und zwar Ungewissheit verursacht durch andere Menschen oder in der menschlichen Geschichte durch gefährliche Tiere oder Natur. Und zwar unabhängig davon, ob Big oder Small Data vorliegen. Ich habe Ihnen hier zwei Zitate mitgebracht. Zwei Zitate zu IBMs Watson. Das erste ist, wo IBMs Watson für eine stabile Welt angewandt wurde, nämlich ein Spiel, nämlich Jeopardy. Und die Leistung von IBMs Watson war bewundernswert. Und Ken Jennings, einer der größten Jeopardy-Spieler, sagte, ich für meinen Teil heiße unseren neuen Computerherrscher willkommen. Nach diesem Sieg hat der CEO von IBM Watson für den Moonshot erklärt, nämlich für eine Anwendung in der Medizin. Und zwar am Anfang für Onkologie. Nicht, weil Watson etwas verstand von Onkologie, sondern weil dort das große Geld ist. Und hier habe ich Ihnen ein Zitat vom Chef des Erl-Instituts für KI mitgebracht. Der sagt, IBMs Watson und jetzt in der Anwendung auf Medizin, ist der Donald Trump der KI-Industrie. Absurde Behauptungen, die nicht von glaubhaften Daten gedeckt sind. Also, die allgemeine Aussage, die ich hier mache, ist das Folgende. Eine KI oder ein System ist weder gut noch schlecht, sondern es funktioniert am besten, wenn es ein komplexes System ist und mit Big Data arbeitet, wie Watson hier, es funktioniert am besten in stabilen Welten, wie Spielen oder in der Industrie, wo man immer die gleichen Bewegungen braucht, die zuverlässig sind. Das heißt aber nicht, dass es nun unter Ungewissheit eben auch funktioniert. Und Krebstherapien zu verschreiben, ist beispielsweise ein Feld von Ungewissheit. Was Sie hier sehen, das ist die Reklame von IBM über Watson Oncology. Und hier werden Dinge suggeriert, was es alles können soll. Nachdem sich die ersten Kliniken beschwert hatten, dass Watson mit seinen Empfehlungen das Leben von Patienten riskierte, hat schließlich IBM zurückgerudert und hat selbst erklärt, dass Watson nun nicht der große Arzt ist, sondern, so wie IBM das formulierte, auf dem Niveau eines Medizinstudenten des ersten Semesters sei. Auf jeden Fall war Watson der bestbezahlte Erstsemester in Medizin. Also, hier ist der Punkt, wie kann man unterscheiden, was nur Verkaufshype ist und das Prinzip der stabilen Welt hilft einem hier. Hier ist ein Bereich, den ich nicht als sensitive Entscheidung bezeichnen würde, denn hier hat man ja die Freiheit. Man kann nun auch auf ein Online-Dating gehen oder nicht. Die Freiheit hat man nicht bei zum Beispiel einem Kreditwürdigkeitswert. Den bekommt man, ob man ihn will oder nicht. Aber das Beispiel zeigt, dass man auch schon mit ein bisschen Nachdenken die Qualität, also die Genauigkeit des Algorithmus, der hinter Parship steht oder hinter anderen entsprechenden, seriösen Partnervermittlungsinstituten bewerten kann. Also, hier lesen Sie, alle 11 Minuten verliebt sich ein Single über Parship. Also, denken Sie, na, wäre ja gut. Also, wenn Sie ein Mann sind, eine attraktive Frau kennenzulernen oder umgekehrt, und dann zahlen Sie ein paar hundert Euro und dann warten Sie 11 Minuten. oder? Na, jetzt denken Sie im Moment nach. Was bedeutet das wirklich? Alle 11 Minuten verliebt sich ein Single über Parship. Und wir glauben jetzt dem, dass es nun so sei. Gut, alle 11 Minuten ein Single. In der Stunde etwa 6. Am Tag 144. Im Jahr sind es ungefähr 50.000. Wenn Parship 1 Million Kunden hat, dann verlieben sich im Jahr 5%, 95% nicht. Also Sie können vielleicht 10 Jahre warten, bis Sie eine 50-50 Chance haben und 10 Jahre zahlen. Also es gibt auch ganz einfache Art und Weise, wie man über die Qualität von Algorithmen etwas erfahren kann. Das Spannende allerdings ist, wenn man dahinter schaut, wie auch Dating-Plattformen vorgehen, um sie zur kostenpflichtigen Mitgliedschaft zu locken. Also, für diejenigen, die keine Online-Dating-Services benutzen, sie haben die Wahl, einerseits zu zahlen und vielleicht 6 Monate Mitgliedschaft sein, und das kostet einige 100 €, oder erstmal ein Profil einzustellen und nicht zu zahlen und zu warten. Also, denken Sie, dann mache ich mal ein Profil von mir und stelle mich schön da und dann warte ich. Und schon bekommen Sie eine Notiz. Und Sie haben hier eine Notiz von Match.com als Beispiel. Das ist jetzt, nehmen wir an, Sie sind eine Frau. Er hat Ihnen gerade eine E-Mail geschrieben, also eine heterosexuell interessierte Frau. Sie sind ihm aufgefallen. Und er hat sein Interesse an Ihnen geäußert. Könnte er der Richtige sein? Lesen Sie seine E-Mail. Ja, aber dummerweise können Sie nicht antworten, weil Sie nicht gezahlt haben. Also jetzt haben in der Situation zahlen viele, und nach der FDA in den USA, FTC in der USA, Federal Trade Commission in den USA, waren das etwa 500.000, zahlen, damit sie jetzt antworten können und den Kontakt herstellen. Aber dann kriegen Sie eine Antwort, ja, leider nicht mehr verfügbar. Ach, denken Sie, ach, hätte ich doch gleich gezahlt. Jetzt vielleicht ist der Richtige weg, weil woanders. Aber in Wirklichkeit brauchen Sie sich nicht Sorgen machen. Es ist höchstwahrscheinlich etwas völlig anderes passiert. Die Dating-Plattformen wissen über Kriminelle, und davon gibt es Tausende, die Personen, die nach jemandem suchen, anschreiben und versuchen, sozusagen die Person in sich zu verlieben mit falschen Profilen, mit falschen Angaben und dann später aus der Person alles Geld rauszuziehen, was man nur kann. Nun, die Dating-Dienste haben eine Kartei von diesen Kriminellen, lassen diese nicht durch, diese E-Mails an ihre zahlenden Mitglieder. Aber sie lassen sie durch an die nicht zahlenden Mitglieder, damit die schnell zahlen. Und Match.com ist nicht irgendjemand, sondern Eigentümer von Tinder, OK, Cupid, Plenty of Fish und vielen anderen. Also hier sehen Sie auch, das ist nur so ein Beispiel, wie das ist nicht der einzige Fall, wo eine sozusagen eine Symbiose da ist zwischen seriösen Diensten und Kriminellen. Und ich gehe jetzt noch am Punkt drauf ein, was können denn nun tiefe neuronale Netzwerke? Also der Punkt ist, dass oft wird von KI gesprochen, aber wir haben ja verschiedene Formen KI. Wir haben vorhin gesehen, die ursprüngliche Idee mit einfachen Regeln von Herbert Simon, die wir in unserer Forschung auch vertieft haben, oder tiefe neuronale Netzwerke. Das sind statistische Maschinen. Also technisch sind sie verwandt mit nicht linearen Regressionen. Und was Sie hier sehen, ist auf der linken Seite das Bild eines amerikanischen Schulbusses, also typisch gelb und schwarz. Und ein tiefes neuronales Netzwerk hat das gelernt, Schulbusse von anderen zu unterscheiden. Das wäre wichtig für autonome Autos. In der Mitte ein Muster aus verschiedenen Pixeln, das hier zehnfach vergrößert ist, damit man es überhaupt sieht, was durch sogenannte gegnerische Algorithmen ermittelt wird. Das wird über das Bild von dem Schulbus gelegt und dadurch entsteht das Bild auf der rechten Seite. Das menschliche Auge ist nicht beeindruckt oder nicht beirrt durch diese kleinen Pixels, aber das tiefe neuronale Netzwerk sieht jetzt rechts nicht mal einen Schulbus, sondern einen Vogelstrauß. Hier ist die umgekehrte Täuschung, also wiederum ein tiefes neuronales Netz, was einen Schulbus erkannt hat. Und hier hat man gegnerische Algorithmen, die versuchen, Muster zu finden, die es auch als Schulbus erkennt. Und Sie sehen hier eins. Also das Netzwerk ist sich zu 99% sicher, dass diese Folge von schwarzen, gelben, vertikalen Streifen ein Schulbus ist. Aus solchen Beispielen kann man eines lernen. Die Fehler, die Menschen machen, sind völlig anderer Natur als die Fehler, die tiefe neuronale Netze machen. Wenn wir Probleme haben beim Autofahren, hat es meistens mit Betrunkenheit zu tun oder man ist abgelenkt durch das Handy zum Beispiel oder man ist müde. Und das während tiefe neuronale Netzwerke eben andere Probleme haben, weil es statistische Maschinen sind, deren Parameter man ersetzen muss. Und in diesem Beispiel kann man schließen, dass was das Netzwerk sieht, ja, ist die Farbe. Und die Farbe gelb und der Rand von schwarz. Und wenn man diese immer wieder wiederholt, wird es sicherer, dass es ein Netzwerk ist, ein Schulbus ist. Ja. Und ich gebe dann noch ein Beispiel, was den allgemeinen Punkt macht. Unter Ungewissheit, ja, muss man einfache Algorithmen verwenden. Und Ungewissheit ist besonders der Fall bei Vorhersagen. Und wenn Vorhersagen etwas mit menschlichem Verhalten und oder mit dem Verhalten von Viren hier zu tun haben, die sich auch ständig verändern, dann muss man davon ausgehen, dass Big Data weniger Erfolgschancen hat. Ich nehme als Beispiel Google Flu Trends. Sie erinnern sich sicher, die Google-Ingenieure hatten versucht, die Verbreitung von grippebezogenen Arztbesuchen vorherzusagen. Und die Rhetorik finden Sie noch 2013 in dem Big Data Bestseller. Und das finden Sie auch heute noch etwas versteckter bei Harari und anderen, die Ihnen eigentlich verkaufen möchten, die Botschaft, dass Algorithmen, komplexe Algorithmen und Big Data überall gut sind. Sie sind gut in stabilen Welten, aber nicht unbedingt hier. Und was passiert ist, wissen Sie, Google Flu Trends hat es nach 3 oder 4 Updates, die alle nicht gelungen sind, eingestellt. Und wir haben psychologische KI im Sinne von Herbert Simon getestet. Und wir wissen von menschlichem Verhalten, dass unter hochgradiger Unsicherheit, unter dynamischen Situationen Menschen eben nicht die ganze Information aus der Vergangenheit nehmen, also nicht Big Data, sondern nur den letzten. Und die extremste Form ist, dass man nur den letzten Datenpunkt nimmt. Das wäre hier in diesem Beispiel, wenn man die Grippe in der nächsten Woche vorhersagen möchte, einfach die Grippe von der letzten Woche und man sagt, die nächste wird die letzte sein. Was ich Ihnen hier kurz zeige, ist, dass über die gesamten Jahre hinweg ist das Rote ist Google Flu Trends. Sie sehen, hier war die Schweinegrippe 2009. Da hat es gelernt, im Sommer ist die Grippe niedrig, aber das war halt dummerweise war die Schweinegrippe im Sommer. Hat es also konstant unterschätzt. Und die Google-Ingenieure mussten das updaten, verbessern und haben eine interessante Entscheidung gemacht, nämlich komplexes Problem. Komplexe Lösung funktioniert nicht. Das war dieser geheime Algorithmus, der auf 50 Millionen Suchbegriffen beruhte und ausgewählt wurde von mehreren hundert von Millionen möglichen Algorithmen. und 45 Suchbegriffe hatte, auch geheim. Und sie haben sich dann entschieden, sie machen einen neuen Algorithmus mit 160. Also funktioniert nicht, machen wir es mal komplex. Unsere Forschung zeigt, in Situationen von hochgradiger Ungewissheit muss man die andere Richtung gehen, man muss es einfacher machen. Und diese Riesensicht-Juristik, dass man nur das letzten Datenpunkt nimmt, ist die einfachste von allen, die man sich so gut vorstellen kann. Und Sie sehen hier, das ist die blaue Linie. Und die kann bei solchen Ereignissen sofort sich korrigieren und nachgehen und hat insgesamt über die ganzen 8 Jahre, die wir getestet haben, den Fehler von Google Flu Trends, der auf dieser Achse hier angegeben ist, 0,3 Prozentpunkt, ungefähr halbiert. Also hier haben wir Situationen, wo weniger mehr ist, wo einfache Algorithmen besser vorhersagen können als sehr komplexe. Ich komme jetzt zu meinem dritten Punkt, Überwachung. Und ich habe hier auch ein Zitat von Eric Schmidt mitgebracht, der Überwachung rechtfertigt dadurch, indem er sagt, if you have something that you don't want anyone to know, you shouldn't do it. So einfach ist es. Also die Überwachung durch Facebook, Google und ähnliche soziale Medien kann man sich ungefähr so veranschaulichen. Denken Sie an ein Gratis-Café. Also in Ihrer Stadt gibt es ein Café, das bietet kostenlosen Kaffee aus. Dadurch gehen alle anderen Cafés in der Stadt bankrott. Sie haben keine Wahl mehr, außer dass Sie in dieses Café gehen. Und dort treffen Sie Ihre Freunde und verbringen schöne Stunden mit Ihnen zusammen. Nur in den Tischen sind Wanzen und Abhörgeräte drin und an Wänden Videokameras, die alles aufzeichnen, was Sie sagen und mit wem Sie das sagen. Und in diesem Café gibt es Vertreter, die Ihnen personalisierte Werbung aufdrängen möchten und Sie ständig unterbrechen. Diese Vertreter sind die wirklichen Kunden des Cafés, nicht Sie. Sie sind die Ware, genau Ihre Zeit, Ihre Aufmerksamkeit. Und das ist in etwa, dieses Gratis-Café ist, wie Facebook funktioniert. Die Nutzer sind nicht die Kunden. Sie zahlen nicht dafür. Und diese Form von Überwachungskapitalismus ist in Büchern im Detail analysiert worden. Ich möchte jetzt da nicht drauf eingehen. Aber ich habe mir mal die Überlegung gestellt, wie viel müsste denn ein Benutzer dieses Cafés bezahlen, um, so dass all diese Vertreter draußen wären und Abhörungsgeräte, so dass man das Internet wieder in Ruhe genießen könnte. Und genau gesagt, ich habe mir ausgerechnet, wie viel müsste der Nutzer bezahlen, damit Facebook, jetzt Meta, den gesamten Umsatz erstattet bekommt. Im Moment geht er über 97% über Werbung. Die Antwort ist etwa 2 Euro pro Monat. Das wär's. Und dann könnte Mark Zuckerberg genauso reich sein wie jetzt. Aber wir hätten diese Erbsünde des Internets weg. Nämlich, dass es zum Dienste der Werbung wird. Dass die Zeit oder die Skandale, über die wir jüngst gehört haben von Facebook, dass man alles tut, um mit psychologischen Tricks die Teenager und die Erwachsenen draufzuhalten und in ihnen die Wünsche erzeugt, wieder zurückzukommen. Das geht mit den Techniken von B.F. Skinner über intermittierendes Verstärkung im Detail. Ich gehe jetzt mal nicht drauf ein. Und zusammen mit Überwachungskapitalismus haben wir eben auch die staatliche Überwachung. Und wir haben in einer Untersuchung eine repräsentative Stichprobe von über 3000 Deutschen gefragt, Was ist denn Ihre größte Angst in dem digitalen Zeitalter? Und die größte Angst der Deutschen ist, dass Ihre Daten, Ihre persönlichen Daten irgendwie abgezogen werden und Sie wissen nicht genau, wohin und von Dritten, die Sie auch nicht kennen, dann irgendwie benutzt werden. Wenn das die größte Angst ist, dann würde man denken, dass die Menschen bereit wären, etwas zu bezahlen, dass sie ihre Daten behalten könnte. Genauso wie man in einem Café bezahlt oder bei Netflix bezahlt. Nun, wir haben die gleichen Personen, die diese Angst geäußert haben, gefragt. Wenn sie für alle sozialen Medien, so Facebook, WhatsApp, Instagram und so weiter, dafür bezahlen könnten, dass sie ihre persönlichen Daten nicht mehr sammeln und weitergeben. Wie viel wären Sie denn bereit dafür monatlich zu bezahlen? Als ich die Antwort sah, war ich überrascht. Und 75% der Deutschen sagten, ich bin nicht bereit, irgendetwas zu bezahlen. Und dann gab es noch 25%, die etwas zwischen bis zu 5, 10 oder mehr als 10 Euro bereit waren. Man nennt das das Privatheitsparadox. Die gleiche Person, die sagt, ich habe Angst, dass meine Daten abgezogen werden, ist nicht bereit, dafür irgendetwas zu bezahlen. Dieses Privatsphäre-Paradox ist besonders ausgedrückt in der westlichen Welt und im Commonwealth. Also, was Sie hier sehen, ist, wie viel von diesen Personen hier wären bereit, so war die Frage, $1 im Monat zu bezahlen, damit ihre sozialen Daten nicht weitergegeben werden zu Werbungszwecken. Und in dieser Studie waren es in Deutschland 20%. Also wir sind hier ganz unten hier. Und die Personen, die das eher so sehen, die sind in den Vereinigten Arabischen Emiraten, in Brasilien, in Mexiko, in China. Hier ist dieses Paradox weniger ausgebildet. Aber wir in Deutschland, Politik und Bürger, gehen gemeinsam schlafwandelnd in die Überwachung. Und hier haben wir ein typisches Beispiel dafür, für staatliche Überwachung. Ich lebe in Berlin. In Berlin war ein Projekt zur Gesichtserkennung am Bahnhof Südkreuz. Also das war nach einem terroristischen Anschlag am Breitscheidplatz. Und der Innenminister wollte ein System kennen und ausprobieren und hat dadurch einige hundert Testpersonen, die nun Gesuchte spielten und die jeden Tag durch den Bahnhof liefen und hat dann ein Jahr das System, es waren tatsächlich drei Gesichtserkennungssysteme, getestet und dann kam die Pressemeldung, Projekt zur Gesichtserkennung erfolgreich. Und erfolgreich wurde mit zwei Zahlen vermittelt, nämlich eine Trefferrate von 80%. Das heißt, in 80% der Fälle wurden die Testpersonen, die diese Gesuchten spielten, zuverlässig erkannt und eine Falschtrefferrate von von einem 0,1%, also 1 in 1000. Und das wurde als den großen Erfolg hingestellt und der Innenminister hat laut darüber nachgedacht, ob man nicht jetzt auf allen Bahnhöfen in Deutschland Gesichtserkennungskameras installiert, die dann nach den damals ungefähr 600 Gesuchten suchen. Nun, wenn unsere Politik einschließlich der Polizei statistisches Denken gelernt hätte, dann hätte man einfach eine Rechnung machen können. Nämlich, wir haben nach Angaben der Deutschen Bahn jeden Tag ungefähr 12 Millionen Personen auf Bahnhöfen. Bei einer Falschalarmrate von 0,1%, also 1 in 1000, ergibt es jeden Tag knapp 12.000 Personen, die ganz normale Bürgerinnen, die angehalten werden müssen, untersucht werden müssen, festgehalten werden müssen, bis ihre Identität festgestellt wird. Und damit hätte man nicht mehr Sicherheit, sondern man würde die Kräfte der Polizei, die man woanders braucht, ja, verschwenden, um bei einem solchen schlechten System zu arbeiten. Es ist genau hier wieder so, also Gesichtserkennung funktioniert, wenn man eine stabile Welt hat, funktioniert nicht mit hochgradiger Ungewissheit. Und Massenscreening ist eine sehr schwierige Situation, weil sie Tausende von Personen mit Tausende von anderen vergleichen müssen. Ne? Bei Identifikation funktioniert es, da haben sie nur einen Täter, den sie nach einer Straftat auf einer Wiederannahme vergleichen. Und bei Authentifizierung ist es noch besser, wo sie ein Handy freischalten.
Wir müssen langsam oder eher zügiger zu einem Abschluss kommen. Lässt sich das einrichten an der Stelle?
Ja. Ich habe Ihnen noch das chinesische soziale Kreditsystem mitgebracht. Das mache ich ganz kurz. Ja. Das kennen Sie wahrscheinlich, die Idee Schufa im Superquadrat. Jeder Bürger bekommt einen Score. Wir alle sind entsetzt darüber, aber es gibt in Deutschland und in westlichen Welt Firmen wie Axiom, die das auch schon vorbereiten. So, und hiermit bin ich am Ende. Ich habe heute darüber gesprochen, über Probleme der Transparenz, der Qualität, der Überwachung, Superscores und über digitale Risikokompetenz. Das ist etwas, in das wir so gut wie nichts investieren. Wir haben zum Beispiel einen Pakt, digitalen Pakt Schule, der geht aber über Geräte und Zugang, nicht über die Kompetenz. Wir wissen von Studien, dass nach einer Studie 96% aller Digital Natives nie gelernt haben, wie man herausfindet, ob eine Webseite vertrauenswürdig ist. Also wenn Häuser, Fabriken und Städte smart werden, warum dann nicht auch die Menschen? Vielen Dank fürs Zuhören.
Herzlichen Dank. So, wir haben noch ganz kurz Zeit für Fragen und Antworten. Online gab es eine Bemerkung, aber wir haben hier auch im Saal eine. Oder eine Frage? Erstmal eine im Saal, ja, hallo?
Ich bin Eberhard Zehnt, Uni Jena. Eine Bemerkung zu der Parship-Werbung, die geht eigentlich völlig am Ziel der BenutzerInnen vorbei. Denn Parship sagt, in einem bestimmten Zeitraum verlieben sich so und so viele Personen. Aber interessant ist ja, wie viele Paare sich ineinander verlieben. Und das wird durch diese Zahlen grundsätzlich nicht beantwortet, auch wenn die Zahlen anders und größer wären. Dann noch eine interessante...
Sie haben vollkommen recht, ja. Und es ist noch schlimmer. Also die Zahl, alle 11 Minuten verliebt sich ein Nutzer, kommt nämlich daher, dass sich alle 11 Minuten ein Nutzer abmeldet vom Parship. Nicht mehr zahlen will. Und dann das so interpretiert wird, oder dass die Person vielleicht auch den Kopf anknüpft, nämlich, ich habe mich verliebt.
Okay.
Also Sie haben vollkommen recht, aber ich bin nur auf die Oberfläche eingegangen hier in aller Kürze. Ihr könnt das in meinem Buch Klick nachlesen, da werden Sie noch viele Überraschungen finden.
Das ist auf alle Fälle, also erstmal vielen Dank, das ist auf alle Fälle eine sehr interessante Modellierung von Verliebtsein, wenn man sich irgendwo abmeldet. Dann würden wir es hier erstmal beenden. Herzlichen Dank zu Ihnen für den sehr, sehr spannenden Vortrag. Und dann lassen wir hier beenden wir hiermit auch die Q&A-Session. Das wird ja später auch als Aufnahme im Netz verfügbar sein. Und herzlichen Dank zu Ihnen nach Berlin. Und dann gehen wir hier im Programm weiter.